Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Jan Drees, ich begrüße Sie zu unserem Büchermarkt-Lyrikgespräch, das heute auf einen höchst vergnüglichen Band der Münchner Schriftstellerin Karin Fellner blicken wird, erschienen unter dem Titel Polle und Fu in der Parasitenpresse. Und zu Beginn, etwas ernster gestimmt, schauen wir zu unseren niederländischen Nachbarn. Anlass ist die Leipziger Buchmesse, in der die Niederlande und Flandern als Gastland eingeladen sind. Mit einem großen Rahmenprogramm nach Sachsen reisen Autorinnen und Autoren wie Gerbrand Bakker, Marente de Moor, Nina Pollack und Ratner Fabias, über die wir gleich sprechen werden. Wir, das sind an diesem Nachmittag Maren Jäger, ich grüße Sie.
Schönen guten Tag.
Und Christian Metz, guten Tag.
Schön bei Ihnen zu sein.
Habitus, so heißt der Debütband der 1983 auf der karibischen Insel Curaçao geborenen Ratner Fabias. Sie wuchs in Curaçao auf und studierte später in den Niederlanden an der HKU University of the Arts Utrecht. Ihr erster Lyrikband gewann so viele niederländische Preise wie kein Debütband zuvor. Das alles macht neugierig auf ihren hierzulande bislang untergegangenen Band, der seine rechte Aufmerksamkeit erst jetzt zur Messe bekommen hat. Maren Jäger, wer ist diese hochinteressante Schriftstellerin und Übersetzerin Ratner Fabias?
Ja, Ratner Fabias, Sie haben es gesagt, geboren in den Niederlanden, 1983 in Curaçao geboren, dort auch aufgewachsen. Eine karibische Insel, die von Spanien kolonialisiert wurde, später vom niederländischen Königreich, bis ins 18. Jahrhundert auch ein Zentrum des Sklavenhandels war, bis er dann verboten wurde. Amtssprache Niederländisch, zweite offizielle Sprache ist das kreolische Papiamentu, eine Mischsprache. In einer ziemlichen Sprachenvielfalt ist Ratner Fabias aufgewachsen. Spanisch, Portugiesisch, Englisch, Niederländisch. Und vor dem Debütband, der, nachdem er 2017 erschienen ist, eben alle Preise abgeräumt hat, kann man sie vielleicht aus einer Anthologie kennen, Kontinentaldrift, wo das schwarze Europa versammelt ist. Sie ist auch Übersetzerin, etwa von der Nobelpreisträgerin Louise Glück, und kam eben mit 17 in die Niederlande. Dieser Weg, Aufbruch, nicht dazugehören, Ankunft, strukturiert auch den Band, wenn man ihn denn autobiografisch lesen möchte.
Christian Metz, Habitus ist der Titel des Bandes. Unter einem sozialen Habitus verstehen beispielsweise die Soziologen Norbert Elias und Pierre Bourdieu die gemeinsamen psychischen Merkmale einer Gruppe. Wie geht nun Ratner Fabias mit diesem Begriff um?
In einer doppelten Weise. Zum einen ist sie eine wirklich unglaublich gute Beobachterin von habituellen Eigenschaften auf ihren Reisen, also zurück in die Karibik, aber auch im Niederländischen. Und das ist also eine Beobachterposition und deine Ausrichtung des Beobachtens, des poetischen Beobachtens. Und das läuft wirklich über Sehen, über die Wahrnehmung des Sehens. Und zum anderen wird es eben dann habituell darin, dass sie eine spezifische Schreibweise entwickelt, also eine Beobachterinnen-Schreibweise. Und auch dieser Beobachtungsmoment, den kann man habituell wiederum festmachen und den buchstabiert sie aus. Und das gelingt ihr auf wirklich sehr eigenständige Art und Weise.
Ein Beispiel wollen wir geben mit einer Lesung aus dem Gedicht »Nachweislich erfolgte Bemühungen« von Ratner Fabias.
Die Kandidatin wurde für geheilt erklärt. Das heißt, besser wird es wohl nicht mehr. Macht kaum noch Sprachfehler, hört sich an wie eine Nachrichtensprecherin. Kontrolliert, insofern das möglich ist, die eigenen Gedanken. Kontrolliert, zu einem akzeptablen Prozentsatz, die eigenen Gefühle. Schmeißt nicht länger gusseiserne Objekte auf verwirrte Männer. Hat ihre Muttersprache vergessen. Träumt in der Sprache des ehemaligen Besitzers. Zieht Brüder aus, liebt Schwestern, ist blauen Augen gegenüber offen.
Der Anfang des Gedichts »Nachweislich erfolgte Bemühungen« von Ratner Fabias. Von welcher Art des Bemühens wird hier erzählt, Maren Jäger?
Ja, was wir gerade gehört haben, ist ja fast das Gegenteil von dem, was man sich unter einem lyrischen Ich vorstellt. Also hier urteilt eine bürokratische Sprechinstanz über eine Kandidatin, die sich nachweislich bemüht hat, sich zu integrieren, zu kontrollieren, zu korrigieren, nicht aufzufallen. Es geht also weniger um Integration als um Akkulturation oder Assimilation. Dieses Gedicht klingt, Sie haben es gehört, wie ein medizinisches oder psychiatrisches Gutachten. Und es nutzt prägnant die Form der Liste. Wiederholung, Variation. Und man merkt, wie es auf subversiv lustvolle Weise zu eskalieren beginnt. Hinterher kommt es dann wirklich zu so einem Staccato von Substantivreihungen. Das Poldermodell, die Polemik, die Postmoderne, der Etwassismus, der Populismus, der Raureif, der Nachtfrost, das Blitzeis. Und das ist ziemlich fulminant, das ist schon Punk.
Im Radio können nicht gehört werden Sonderfälle in der Interpunktion oder auch eine durchgängige Kleinschreibung wie hier in Habitus, Christian Metz. Wenn wir auf das Bild dieser Gedichte schauen, was sehen wir dann?
Wir sehen die Arbeit an einzelnen Wörtern, an singulären Wörtern, die in die Wiederholungsschleife, die Maren Jäger eben schon angesprochen hat, hineingeholt werden. Und das sind tatsächlich solche Minimalfunktionen des Poetischen, die durchgespielt werden. Und wir sehen, wie aus diesem wenigen Wortmaterial und seiner ständigen Iteration immer neue Bausteine gesetzt werden. Und das arbeitet sie eben wunderbar heraus. Und zwar, das ist die Besonderheit der Interpunktion. Es gibt sie nicht. Es gibt einfach keine Interpunktion. Das funktioniert also Vers für Vers über die grafische Anordnung.
Der Band von Radna Fabias wurde aus dem Niederländischen übertragen von Stefan Wiezorek. Nun sind wir alle dieser Sprache eher spärlich mächtig. Also es reicht vielleicht zum Bestellen einer Frikandel in Venlo. Doch das Nachwort gibt hier einige Hinweise zur Übersetzung. Was kann man zu dieser sagen, Maren Jäger?
Ja, auch ich kann höchstens Mock-Niederländisch und ein bisschen Plattdeutsch verstehen und will mir da kein allzu steiles Urteil anmaßen. Trotzdem ergibt eine vergleichende Lektüre von Original und Übersetzung eigentlich ein sehr gutes Bild. Also, dass die Übersetzung flüstert, wenn geflüstert werden muss, knallt, wenn es knallen muss. Fehler oder Makel habe ich da keine ausmachen können. Und in diesem Nachwort werden Übersetzungsentscheidungen nachvollziehbar gemacht. Etwa, dass bestimmte rassistische Begriffe übernommen werden oder bestimmte Begriffe unter Berücksichtigung der körperlichen Dimension übernommen werden. Und das ist sehr klug, was der Übersetzer da vorstellt und alles wirklich sehr nachvollziehbar.
Er ist schlicht und einfach einer der besten Kenner der niederländischen und flämischen Lyrik. Großer Übersetzer,
und
Herausgeber der Trimaran-Zeitschrift in Aachen zu Hause, also in der Mehrsprachigkeit tatsächlich auch zu verorten. Und er hat hier, finde ich, eine niederländische Perle der Poesie zutage gebracht und kann das auch entsprechend ausarbeiten. Und das ist in der Sprödigkeit auch der Sprache, in dieser Eigenart, auf der hier beharrt wird im Sprachlichen, tatsächlich eine Entdeckung.
Ja, wir haben Radna Fabias angekündigt als erfolgreichste Lyrikdebütantin der Niederlande. Eine erste Wertung haben wir schon gehört, gerade von Christian Metz. Wie würden Sie den Band abschließend bewerten, Maren Jäger?
Dem kann ich mich nur anschließen. Es ist ein fulminanter Gedichtband, der schwere Themen Kolonialismus, Feminismus, Körperlichkeit, sexualisierte Gewalt anfasst, Gewalt auch von Stereotypen aller Art, aber das nicht pamphletartig oder moralinsauer, sondern mit Ernst, mit Heiterkeit, mit Zärtlichkeit und Härte und einer tollen Variationsbreite in Form und Stil. Besonders im zweiten Teil gibt's Formüberraschung, Gedichte, die wie ein Fragebogen daherkommen, Gedicht, das 25 Szenen listet, in denen die Angelegenheit schief ging. Das ist wirklich spitze.
Nun haben wir sehr Unterhaltsames angekündigt für den zweiten Teil dieses Lyrikgesprächs mit Polle und Fu, der Münchner Schriftstellerin Karin Fellner. Der Titel klingt ja schon geradezu beschwingt und für alle, die sich fragen, was man sich vorstellen kann unter Polle und Fu, wir hören mal zu Beginn in den Anfang des Bandes, wo der erste Versuch einer Charakterisierung dieser Figuren unternommen wird.
Fragst du die Brotfische, sagen sie stoffwechselnde Namen, die sich mal so aneinander klammern, stoßen, freuen. Polle kommt vor, Fu geht nach, wie Kuckucke oder Uhren. Im Wehsalon stehen sie, sehen Spuren von Grimbel und Arg durch die Brustbeine ziehen. In ihrer thermischen Form wenden sie sich zu, um. Wandeln einander in, an. Verbiegen sie sich in den Falten? Ah, alternd sind sie dabei, sich paargegenständig zu halten. Wie Teiglinge by and by reifen, so reifen die beiden. Die Brotfische könnten's bezeugen.
Christian Metz, damit ist jetzt viel gesagt und wenig erklärt. Wie stellen Sie sich denn Polle und Fu vor?
In der Tradition der großen mit und verbundenen Paare wie Romeo und Julia, wie Leonce und Lena oder wie Dick und Doof, wie sie es auch immer haben wollen. Und Das ist nicht nur ein heiteres Spiel und nicht nur ein heiteres Gespräch zwischen den beiden und der Paargegenständigkeit, die die beiden auszutragen und auszuhalten haben, sondern das hat auch tatsächlich eine Dimension der Tiefe. Sie könnten zum Beispiel lesen Polle als eine Aktualisierung der Blütenstaubfragmente, denn um nichts anderes als Blütenstaub handelt es sich, sondern sind sie mitten in der Romantik, und Fu vielleicht als die Abkürzung von Kung Fu oder ähnlichen Kampfsportarten, und dann sind sie bei der harten Arbeit, die eine Kunstfertigkeit voraussetzt, und dann sehen sie, dass Polle und Fu ihre Denkbewegungen neu austarieren und neu aussortieren, und das können die beiden aufs Beste als Paar.
Und es sind zwei sehr närrische Figuren. Alter, Geschlecht, Spezies ungewiss oder tatsächlich, man weiß nicht. Es heißt ja, wer ist Polle und Fu? Sind es überhaupt zwei oder ist es nur eine? Sie sind also durchaus auch karnevalesk unterwegs, vielleicht zur Ich-Vermeidung. Hybride, fluide Gestalten, die immer wieder Metamorphosen unterzogen werden, gemäß dem Motto aus dem Eintrag, aus dem Wörterbuch der Brüder Grimm zu dem Verb wechseln. Also um Mutation, Transformation, Verwandlung geht's hier. Nix ist fix und ständig ändern sich Aggregatzustände, alles fließt, und Heraklit und Rambauds Bateau Ivre verbinden sich hier in dem Band.
Welche Lebewesen gesellen sich denn in diesem Band zu Polle und Fu, Marenjäger?
Oh, da ist ordentlich was los in diesem schlanken Band, und der gewährt den kuriosesten Haupt- und Nebendarstellern Platz. Es gibt mythologische, literarische Pop-Prominenz, Sibylle, Lea und Cordelia, Kafkas Weißnäherin, Spock, der im Loop faszinierend sagt, und dazu gesellen sich faszinierende Unbekannte wie die Paragräfin, Frau Herz, aber auch die erfahrene Hausfrau, die Schiebicke, Plünnen, die Binsen, das Virus mit den violetten Haaren. Es gibt eine ganze Reihe von Tieren, beispielsweise die Spinne in der Matrix, die Meise, die Krähe, Fledermäuse, die Elster, das Reh, das sagt, geht ohne mich üssieren, ich signiere nischt.
Das klingt nach einer höchst illustren, nach einer geradezu fantastischen Runde. Im hingerichteten Hain sitzen Polle und Fu, links halbleere Akkus, vorn ein Rest Knäuelgras, lesen wir im Band von Karin Fellner. In welcher Welt befinden wir uns denn hier, Christian Metz?
In der Welt des Sprachwitzes. Und das ist genau das Prinzip. Der Witz ist das Vermögen, die Fertigkeit zu verbinden, was nicht zusammengehören zu scheint, und dann aber den Schein von Zusammengehörigkeit erzeugt, und zwar in sich ständig überschlagender Sprache. Und die treibt hier tatsächlich Blüten, und da ist man dabei, hautnah könnte man sagen, weil das ist die Welt, in der wir uns bewegen, wenn wir sprechen und wenn wir denken. Das geht uns also alle etwas an. Und wir sind also in dieser gewitzten Sprachwelt tatsächlich zu Hause. Und mit dieser Sprache wird hier aufs Feinste gearbeitet.
Da sind wir dabei. Tatsächlich, das kann man hier vom Sendeort Köln aus genauso sagen. Es werden in diesem Band auch neue Maßeinheiten erfunden, wie diese. Zitat: Ein Riemen ist ein halber Lachs, ein Riemel aber ein Bund Flachs. Maren Jäger, das ist höchst unterhaltsam und flachsend. Ist es eine eher höhere Form des Blödsinns oder wie wollen wir das charakterisieren?
Höherer Blödsinn, könnte man sagen, berührt sich am oberen Ende auch immer mit dem Tiefsinn. Und man könnte diesen Band vielleicht eine Rhapsodie nennen, denn es ist ja ein Gesang wie der Harlekinsmantel, kunstvoll aus bunten Fragmenten oder Flicken komponiert, wodurch Getrenntes kurz geschlossen wird, närrisch, sprachnärrisch. Und der Narr ist ja bekanntlich oft der wirklich Weise. Und der närrische Blick auf die Sprache ist ja auch immer ein närrischer Blick auf die Welt. Und er setzt unvermutete Einsichten frei, gemäß den wunderbaren poetologischen Versen. Jedes Gedicht hat eigene Begriffsstutzigkeiten, um die Welt zu verklären.
Christian Metz, wir haben jetzt schon mehrfach gelacht. Bleiben wir mal beim höheren Blödsinn. In diesem bricht allerdings immer wieder auch etwas ein. Maschinen dröhnen, Drohnen marschieren. Stets ist mir so, als würde etwas anberaumt, lesen wir. Wie bedroht ist denn diese fantastische Welt von Polle und Fu?
Es gibt immer wieder Bedrohungsszenarien, die aufkommen. Eins wäre beispielsweise, dass auch das Sprachspiel in der Gefahr steht, in eine Mechanik des Sprachspielens umzuschlagen. Und wenn es dann nur noch in eine Mechanik hineinschlagen würde, dann wäre es eben unter dem Verdacht stehend, dass es purer Scherz sei, bloße Heiterkeit, vielleicht sogar so etwas wie die Süffigkeit der immer neuen Witzparade. Und genau vor dieser Gefahr feien sich die Verse auch wieder. Ich denke, dass es tatsächlich darum geht, hier von der Sprachunordnung aus, von dem zu entwerfenden Sprachdickicht und von diesem ständigen Pointenschlagen aus, einzugreifen in das, was wir als Sprachroutine mit uns herumtragen, in unser Denken einzugreifen, in unser Sprechen einzugreifen und hier eine neue Regung zu verursachen. Wir regen uns, werden geregnet und aus diesem sich regen, geregt werden, daraus entfaltet sich dieser Band und man sollte ihn nicht auf die leichte Schulter nehmen. Das ist ein äußerst tiefsinniger und weitgreifender Band.
Gibt es denn zentrale Textverfahren dieser Lyrik von Karin Fellner, die man hinzustellen kann, den Beobachtungen von Christian Metz, der ja in der FAZ zu dem vorherigen Band von Karin Fellner geschrieben hat, ich zitiere, gekonnt schiebt sie einzelne Sätze, Satzglieder, Wörter oder Wortpartikel ineinander, als wären sie Teleskopstangen. Wir wollen jetzt nicht über Anwesende in der dritten Person sprechen, doch in welcher Weise übersetzten Sie sich diese Beobachtung Ihres Kollegen Christian Metz?
Also Sie fragen mich nach meiner Metz-Exegese und dazu könnte man mit Karin Fellner sagen, das wird später ungelöst. Nein, ich finde wirklich, das ist eine ganz gute Bezeichnung für eine Beobachtung an einem charakteristischen Verfahren von Karin Fellner, also diese spezifische Verdichtungstechnik auf allen Ebenen der Gedichte, in dem Sätze, Satzglieder, Wörter, Wortpartikel ineinander geschoben werden. Und umgekehrt bedeutet Fellner lesen, die Worte wieder auseinanderzuschieben, das eingefaltete Ausfalten. Mikrobeispiel erkiest oder kosen. Das macht sie auch auf der Satzebene, indem sie Worte einspart, statt sie mehrfach zu wiederholen. In der Rhetorik spricht man von Syllepse, vom Zeugma. Mir scheint aber, dass hier dieses Teleskopverfahren seltener zur Anwendung kommt als in dem früheren Band Eins zum Anderen, über den Christian Metz gesprochen hat. Hier arbeitet sie eher was in einem Gedicht benannt wird als Umschichtung der Laute. Ja, also Verfahren der Mutation betreffen nicht nur die Gestalten, sondern auch die Sprache selber, dazu Permutation. Verfahren wie das Anagramm, atonales Notat, dazu die Paronomasie, das Wortspiel beim Win-Win-Winter oder Homographe aus unterschiedlichen Sprachen bis hin zum Karlauer. Warten Sie nicht länger, gegenwarten Sie lieber.
Wir haben nun über Brotfische, Lachsriemen und marschierende Drohnen gesprochen, über höheren Blödsinn und halbleere Akkus und wir haben gelacht. Wie bewerten Sie denn abschließend Polle und Fu von Karin Fellner, Maren Jäger?
Ich bin bekanntlich eine große Freundin von poetischer Verdichtung, mag das, Geschenke auszupacken, die jemand mit Lust und List für mich vorher eingepackt hat. Also Geschenke wie das Gedicht beispielsweise, bei dem die Überschrift vermutlich eine Leseanweisung ist, zu murmeln. Geschenke wie das Lipglossar, in dem abfällig durch apfelig ersetzt wird. Geschenke auch wie die monochromen Zeichnungen von Simone Cayet. Das sind abstrakt fantastische Gebilde, die mit Fellners Gedichten in diesem Band tanzen und der Fantasie Raum geben. Und das Schöne bei all dem ja ist, dass wir, wie das übrigens sehr selten in Erscheinung tretende Ich, die Lizenz bekommen. Du musst das nicht verstehen, sagte es sich mir.
Ich will das nochmal in einen anderen Kontext hineinspielen, was wir hier lesen. Denn wir haben es ja jetzt mit einer Dichtung in den Zeiten beispielsweise einer voranschreitenden KI zu tun. Und was wir hier sehen, sind Gesprächsformen, akute Schnelligkeit der Sprache, die sich fast schon wieder zu überholen scheint, Geistesgegenwärtigkeit, Spontanität, hinauszögern, zaudern. Das sind alles Eigenschaften und Fertigkeiten, die hier eingespielt werden und die neu in Beschlag genommen werden und in gerade jetzt unserer Zeit auf einmal wieder eine neue Wertigkeit bekommen. Und Karin Fellner ist eine Dichterin, die ich tatsächlich zu den Großen zählen würde, die dafür nicht nur ein Gespür hat, sondern die dafür Band für Band eine andere neue Ausgangslage und eine eigene Sprache entfaltet. Und deswegen würde ich die Teleskopverfahren hier auch stark zurückordnen. Und das Tolle ist, dass sie es tatsächlich geschafft hat, schon wieder vollkommen neue Herangehensweisen in diesem Band zu entfalten. Und das ist eine hohe poetische Qualität.
Sagt Christian Metz über Karin Fellner, Polle und Fu, Parasitenpresse Köln, 72 Seiten, 12 Euro. Außerdem sprachen wir in dieser Sendung über Radna Fabias Habitus aus dem Niederländischen, übertragen von Stefan Wiczorek, Elif Verlag, Nettetal, 114 Seiten, 22 Euro. Nach den nun folgenden Nachrichten begrüßen Sie die Kolleginnen und Kollegen von Forschung aktuell. Am Mikrofon des Büchermarktes verabschieden sich von Ihnen
Maren Jäger,
Christian Metz
und Jan Dries.